so weitergegangen. Ich so, na egal. Das war richtig verkackt. Aber gut.
So. Ja, heute gibt's 99.3, ne?
Ja.
100. Folge gibt's hier noch nicht.
Was war mit dem Game? Ach, das Game machen wir dann.
Mach ich zu 100. Das ist auch tatsächlich nochmal witziger mit Kai, ja. Ich habe erstmal ein geiles Zitat. So. Moin, moin und herzlich willkommen zu Folge 99.3 von HSV. Meine Frau! Mit am Start. Wir sind heute zu dritt. Gato.
Moin.
Bones ist da.
Hallo.
Und ich bin Stübi. Moin, moin. Bones, sag nochmal was bitte.
Hallo.
Hörst du ihn normal?
Also ein bisschen.
Jetzt nochmal Bones?
Hallo.
Ja,
jetzt. Der ist besser, ne?
Geh auf das linke da bei Gado?
Nee, der ist besser. Ah, okay. So. Also, wir sind komplett, ich bin Stübi, sage herzlich willkommen. Folge 99.3, falls ihr euch wundert, was ist das jetzt schon wieder für ein Scheiß? Wir haben ja gesagt, die 100. Folge, das ist eine große Partyfolge und die machen wir dann auch erst, wenn unser HSV Anlass zur Partystimmung gibt. Das ist leider noch nicht der Fall. Wir warten jetzt schon ein bisschen länger auf den Sieg. Deswegen gab es letzte Woche Folge 99.2, jetzt Folge 99.3. Und was dann passiert, wenn wir irgendwann bei Punkt 9 angekommen sind, überlegen wir uns dann. Aber
Stübi, hör auf, jetzt die negative Scheiße schon wieder zu verbreiten.
Ja, ich hab's.
99.9 wird nie passieren.
Nein, natürlich nicht. Gut, natürlich gut, nicht. Gut. Genauso wie wir auch nicht in Osnabrück verlieren können. Ja. Gegen Heidenheim patzen und auch nicht gegen Sandhausen. Also, Dieter Hecking haut auf den Putz und teilt aus folgendes Zitat. Damit möchte ich heute die Folge eröffnen. Es ist schon anmaßend, was ich da... Das packt man gar nicht. Es ist schon anmaßend, was ich da einige, die mit 50 Kilo Übergewicht vom Laptop sitzen, rausnehmen. Die sollten erstmal an sich runtersehen und überlegen, was sie machen.
Wow.
Sagt Dieter Hecking zu zunehmender Kritik an Gideon Jung. Deswegen, ich traue mich überhaupt nicht, irgendwas über Gideon Jung jetzt zu sagen. Was soll man dazu sagen? Habt ihr es wahrgenommen, dass Dieter jetzt böse wird?
Ich habe es auch gelesen, das Zitat, und dachte erst, das wäre von irgendeinem Journalisten oder von irgendjemand anders. Ich musste echt nochmal hochscrollen. Ich so, nee, das hat er nicht gesagt, oder? Und dann so stand da, ja, Dieter Hecking Doppelpunkt. Ich so, wow, krass. Dann muss er ja völlig auf dem falschen Fuß irgendwie erwischt worden sein. Ja. Zumal das jetzt mit Gideon Jung jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Ne? Der hat jetzt schon mehrere Spiele nicht so gut gespielt. Jetzt mit der Rochade, dass er auf die 6 gekommen ist im defensiven Mittelfeld. Sagen wir mal so, er hat nicht überzeugt.
Also wir machen es mal folgendermaßen. Der Einzige, der sich hier kritisch zu Gideon Jung äußern darf, bist du, Gato, weil du gärtenschlank bist. Deswegen, da kann Dieter Hecking dann nichts sagen. Bones geht auch noch klar, aber ich sag mal, wir halten uns mal lieber ein kleines bisschen zurück mit unserer Plauze. Also Gato, bitte mal einmal dein Statement zu Gideon Jung. Ich sag gar nichts.
Ja, wir haben es ja schon angekündigt und ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, dass ich seine Entwicklung verwunderlich finde, dass er jetzt so ein Tief hat, meiner Meinung nach. Ich finde, dass er einfach bei spielentscheidenden Situationen immer schlecht aussieht oder häufiger schlecht aussieht als andere Spieler. Und jetzt das Spiel, das war für mich auch eine Note 4 minus 5 plus. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich ihm geben soll.
Er hat tatsächlich in der Bild eine 3 gekriegt, was mich sehr gewundert hat.
Ich fand ihn nicht stark und ich fand auch, dass er nicht gewirkt hat auf der 6.
Also... Ich sag mal so, ich habe mich richtig geärgert, als ich die Aufstellung gesehen habe und gesehen habe, dass weder Kittel noch Fein noch Van Drongelen spielen. Drei Spieler, von denen ich absoluter Fan bin, wo wir am Anfang der Saison gesagt haben, unsere Achse Van Drongelen, Fein, Kittel, Hinterseher. Von der Achse stand jetzt nur noch einer in der ersten Elf und das ist doch irgendwie eine Kackentwicklung. Und ich wusste, als ich wirklich unabhängig von Gideon Jung, ich wusste, mit der Mannschaft ist sozusagen der Matchplan, wenn du es so nennen willst, 60 Minuten 0-0 spielen, die dann irgendwie müde spielen und dann kannst du halt Kittel Fein bringen noch und eventuell noch einen Akzent setzen mit Jairo und dann irgendwie den Sieg klar machen. Gut, dann kriegen wir natürlich Standard gegen, deswegen ist der Plan nicht aufgegangen, sonst hätte es wohl geklappt, aber irgendwie das war gleich so eine Ansage, wir begeben uns hier mit dieser ersten Elf aufs Niveau von Sandhausen und haben gar nicht den Anspruch, die von oben hinweg runterzuspielen.
Zeitgleich aber auch ein Denkzettel, muss man sagen, für die drei Akteure. Also Fein war zum Beispiel immer in der Startelf. Kittel ja auch sehr, sehr viel gespielt und von Drongelin auch bis auf...
Ja, 50 Mal in Folge genau. Startelf oder immer wenn er fit war. Ich glaube tatsächlich 50 Mal in Folge in der Startelf. Irgendwas habe ich heute gelesen. Ja, und der hätte ja schon letzte Woche pausiert, wenn sich da nicht Jung noch kurzfristig verletzt hätte. Also das war sozusagen mit Ankündigung. Ich weiß nur nicht, wie der das verkraftet, weil der, glaube ich, davon lebt, so eine starke Mentalität auch auszustrahlen und sich mit dem HSV zu identifizieren, wie es ganz wenige andere machen. Und vielleicht muss man ihm dann auch mal so ein paar schwächere Spiele zugestehen. Aber wir wollen das Ganze mal nicht nur mit Gefühl und Emotionen untermauern, sondern eventuell auch mit Fakten. Bones, hast du so ein paar Zahlen vom Spiel? Bist du überhaupt noch da? Ich sehe dich hinter dem Bildschirm gar nicht.
Ja, also ich bin sehr in mich gekehrt nach diesem Wochenende. Zum Thema Jung, also das Gefühl, was Gato hatte, täuscht nicht. Er hat tatsächlich auch nur im defensiven Mittelfeld 33% seiner Zweikämpfe verloren. Eigentlich
gewonnen.
Und du bist ja eigentlich als defensiver Mittelfeldspieler auch dafür da, um Angriff irgendwo abzufangen oder zumindest zu behindern. Und wie du auch gesagt hast, Fein einen Denkzettel zu verpassen, ihn auf die Bank zu setzen, um ihn dann mit einem verunsicherten Jungen auszutauschen.
Kann ich mal eine These reinwerfen? Auch ein Fein an einem ganz schlechten Tag ist immer noch besser als Jung.
Genau. Ja, das ist auch das, was ich vertreten würde. Ja. Und du hast Jung, der ohnehin verunsichert war aus den letzten Spielen, keinen Gefallen getan, indem du ein Fein, der mindestens solide war, egal bei welchem Spiel, dass du ihn dagegen austauschst und zu den Spielen als ich. Wir hatten wieder 80% Ballbesitz, hatten auch eine solide Passquote von 83%, aber es hat natürlich wieder im letzten Viertel nicht keine Zielstrebigkeit stattgefunden, dass wir wirklich aufs Tor gedrückt hatten. Wir hatten 3-4 Chancen, ja, aber in der zweiten Halbzeit war auch sehr, sehr viel Leerlauf bis zum 1-1.
Ich sehe die Rochade gar nicht so negativ. Wir haben jetzt 5-6 Spiele schlecht gespielt und da musst du personell zwangsläufig mal was ändern. Also von daher finde ich okay, dass er was probiert. Aufgegangen ist es bedingt, finde ich. Das sieht man auch anhand seiner Wechsel, dass er sich ja sehr früh korrigiert hat. Aber im Großen und Ganzen, ich fand das Spiel jetzt gegen Sandhausen so mittelmäßig. Ne? Das hatte seine Höhen und Tiefen, es war jetzt nicht völlig, ich fand sich so grausam wie das letzte Spiel.
Sie hatten ja Chancen, ne? Sandhausen hat halt auch echt, wenn du es so nennen kannst, gut verteidigt, zumindest leidenschaftlich verteidigt, also sich immer reingeschmissen und so, ne? Das ist halt schwierig.
Viele Schüsse aufs Tor, zum Schluss das Spiel.
25 Torschüsse.
Ja, das ist krass, ne? Und das finde ich gut, ne? Das ist auch irgendwie so sehr, sehr, sehr positiv sogar zu bewerten, weil die Chancen sind da, die Aktionen sind da. Und jetzt brauchst du halt das Spielglück, sprich, wenn du in so einer negativen Serie bist, da muss man mal so ein Ding fallen. Und das ist jetzt für Hacking natürlich schwierig, das kannst du nicht trainieren. Da brauchst du halt jetzt mal einen Standard zum Beispiel, den wir nicht ziehen, aus dem Nichts oder wie auch immer.
Ja, erstmal kein Standard für den Gegner vielleicht schon mal, ne? Das ist ja echt schon mal hilfreich. Ich habe mich ja total gefreut, dass Everton gespielt hat. Wir haben es ja auch letzte Folge schon gefordert, haben gesagt, Sandhausen einfach stark in der Luft. Das hat sich ja echt bestätigt. Die war ja so brandgefährlich, ne, bei Standards und Ecken. Und da haben wir eigentlich gedacht, Everton hält dagegen. Jetzt war es ausgerechnet Everton, der gegen diesen Schickhoff den Zweikampf nicht nur verliert, sondern da wirklich vernichtet wird. Einfach abgeschüttelt wie eine lästige brasilianische Fliege. Das war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Da haben wir uns ein bisschen mehr erhofft.
Vor allen Dingen für Dieter auch bitter, ne? Also ich glaube wirklich, er sagt sich so, erstmal 0-0 bis zur 60. Ich wechsle Everton ein, um die Lufthoheit zu haben. Und was kommt? Zack, erste Halbzeit 0-1, Everton patzt und irgendwie alle Pläne über den Haufen geworfen.
Ansonsten hat er es übrigens ganz gut gemacht, fand ich. Also man sah schon, dass er kicken kann. Der, teilweise so hohe Bälle, wo der Ball dann auf den Fuß geklebt hat, wenn er sie so runtergeholt hat. Also kann schon spielen und sehr interessant. Ich war gestern auch immer wieder zu Gast bei Rautenperle mit Christian Rahn, dem alten Linksfuß. Hat unter anderem gesagt, dass er die Flankenqualität von Tim Leibold eigentlich am geilsten findet und hat auch über Standardsituationen gesprochen und meinte, dass da schon so ein kleines bisschen der Plan fehlt und dass es sich schon lohnen würde, ein bisschen häufiger da mal ins intensivere Training zu gehen. Der ist ja jetzt gerade sehr erfolgreich Cheftrainer von HSV 3 und meinte, das lohnt sich, um das vorsichtig zu formulieren, da ein bisschen mehr Zeit reinzustecken, sowohl defensiv als auch offensiv. Und ja, ist jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis, aber können wir nur unterschreiben. Ne? Wir
sind auch interessant, dass alle das sagen. Letzte Woche der Coach von Dessendorf, mit dem du gesprochen hast, jetzt auch so ein Vereinsinterner, sage ich mal, mit Christian Rahn.
Das war jetzt gar nicht so als Kritik verstanden, sondern er hat nur gesagt, er legt halt schon großen Wert drauf, weil es einfach so leicht ist, damit Tore zu machen.
Genau, und das wollte ich auch jetzt nicht als Kritik deuten, aber es ist ja, das ist ja wirklich offensichtlich auch für einen Laien, für einen übergewichtigen Laptop-Zuschauer, dass da wirklich hinten die Sicherheit fehlt und vorne wirklich die Varianten einfach ausbleiben. Und solche Kritik darf man auch schon als Fan und auch als Fußballfan äußern. Und das muss dann Hacking sich auch mal auf Sachebene gefallen lassen.
Hacking hat natürlich auch gesagt, wir haben ein Defizit, was wir nicht ausmerzen können. Das ist unsere Körpergröße des Kaders, die verhältnismäßig klein ist.
Ja.
Und es wird im Winter auch schwierig werden. Du kannst einen großen...
Aber dazu jetzt mal. Also da kriege ich wirklich, da muss ich sagen, Dieter, jetzt wird es wirklich unsachlich. Also der übergewichtige Laptop-Zuschauer, da würde ich mich sowieso immer freuen, wenn sich einige übergewichtige Laptop-Zuschauer mal versammeln würden und zum Training kommen und dann irgendwie so ein Plakat hochhalten und dann einmal Dieter zur Rede stellen, ob sie jetzt kein Recht haben mehr, den HSV zu kritisieren. Also es ist wirklich so eine Frechheit eigentlich. So, und das Zweite ist, das ist doch ein unsinniges Argument zu sagen, ich kann meine Spieler nicht größer machen, als ob Körpergröße der entscheidende Faktor ist, um guter Kopfballspieler zu sein. Das ist doch ein Schwachsinn schon wieder. Also wenn du gutes Timing hast und eine gute Technik und eine gute Körperspannung, dann bist du ein guter Kopfballspieler. Also Uwe Seeler ist wie groß? 1,69?
60er irgendwo, 1,60 noch.
Hat dreistellig Kopfballtore gemacht oder so. Also sorry, das ist eine Trainingsfrage und das kann man üben. Und jetzt schon sozusagen die Waffen zu strecken, ich kann die Mannschaft nicht größer machen, das wird sich über den Winter nicht ändern, ist wirklich ein Armutszeugnis. Und langsam kriege ich einen Hals auf Dieter.
Es beginnt ja auch schon bei der Zweikampfführung, dass du überhaupt den Gegenspieler nicht zum Kopfball kommen lässt. Das ist ja auch schon...
Ja, da hast du gesehen, der Schiekopf, der geht einmal nach vorne. Ich meine, der selbst Abwehrspieler weiß genau, wie er es macht. Geht nach vorne, geht dann nach hinten. Ein Ellenbogen-Check gegen Everton und er liegt auf dem Boden. So. Genau. Das sind so Sachen, das kannst du üben. Also,
genau, das kannst du üben. Du kannst zwar, wie er sagt, die sind nun mal so groß, wie sie groß sind, aber dass du halt entsprechend die Zweikämpfe anders führst, damit der Kopfball in der Form nicht zum Start kommen kann. Also,
die Statements sind inhaltlich im Moment nicht so gut.
Ich finde, man kann es üben, aber auch nur begrenzt. Also wenn der andere einfach ein Kopf größer ist und irgendwie 10 Kilo kräftiger, also wenn der Beste, ich sag jetzt mal irgendwie, Rick von Drongelin hat die Mega-Technik und dann kommt ein Virgil van Dijk, der einfach größer ist und genauso die Körperspannung hat, dann hat er einfach keine Chance, weil er einfach ein Kopf kleiner ist. So. Und das ist dann halt schwierig, das kannst du auch schwer wegdiskutieren. Bis zum gewissen Grad sage ich ja, aber es ist eine Schwäche, aber das ist keine Schwäche, die uns daran hindern sollte, nicht aufzusteigen. Also da finde ich schon, dass man es ist ein Punkt, aber kein Riesenpunkt. Und kann man im Winter nochmal sehen, dass man jemanden verpflichtet, irgendwie so einen Stürmer vielleicht, der à la Sogga, der natürlich an allen Ländern fehlt, der dann irgendwie hinten auch aushelfen kann bei Standard.
So, aber Virgil van Dijk ist, wie groß, was schätzt du?
1,93 Teppich.
Ja, ist genau richtig, 1,93. Und Rick van Drongelen jetzt einfach nur so als Beispiel 1,85. So, das sind 8 Zentimeter, das ist so eine halbe Hand. Ist das jetzt ausschlaggebend dafür, ob du ich weiß jetzt auch nicht, wie wir das unbedingt dauern, aber es ist, ich lasse es einfach nicht gelten. Also wenn du 1,70 bist gegen 1,90, dann ist es schon irgendwie schwierig, aber ansonsten sind diese paar Zentimeter nicht ausschlaggebend, sondern es geht wirklich, also primär geht es nicht um Körpergröße, sondern es geht um Sprungkraft, Timing und Technik. Und dann spielt auch Körpergröße rein. Aber es ist nicht ein Ausschlusskriterium, dass wenn ich 6 Zentimeter kleiner bin, dass ich dann keine Kopfbälle erreichen kann.
Ja.
Und das war nicht nur diese Szene, die zum Tor geführt hat. Dann gab es auch noch eine, wo der Ball sogar, glaube ich, einmal aufkommt, wenn ich mich nicht irre. Und Everton dann irgendwie, glaube ich, nicht eingerückt ist, wo dann Letschert und, glaube ich, Leibold vor Everton stehen und ihn richtig anbrüllen. Also das ist auch eine Abstimmungs- und Kommunikationsfrage. Also im Moment brennt der Baum bei hohen Bällen gegen uns. Das fing in Wiesbaden an, erinnere ich mich. Und seitdem ist das ein absolutes Trauma.
So ein bisschen auch so eine Willensfrage, ne? Also du, bei Van Dijk, da weißt du, er läuft jetzt an und er will ihn unbedingt reinmachen. Und wenn Everton den Ball wahrscheinlich
das
unbedingt...
Sergio Ramos oder so.
Ja, genau. Wenn unbedingt hätte verteidigen wollen, wenn sein Leben davon abhängt, dann bin ich mir sicher, dann hätte er es auch geschafft. Aber das ist halt noch irgendwie so...
Auch nochmal von Christian Rahn, schönes Zitat. Als Abwehrspieler bei Standards gegen nicht reagieren, sondern agieren. zum Ball, selbst den Ball haben wollen, dann kann auch kein Gegner rankommen.
Vielleicht muss Christian Rahn mal da irgendwie als Co-Trainer.
Als Co-Trainer ist er, aber er ist wohl, glaube ich, hat er bald eine Hospitanz oder so. Es war ganz interessant, da macht ja auch einen super Job da mit der Dritten. Und nicht falsch verstehen, Dieter bleibt unantastbar, aber irgendwie nervt mich diese Geschichte, dass man ihn nicht kritisieren darf, ohne dass er entweder trotzig wird, wie bei der Auswärtsschwäche, oder unsachlich. Stichwort 50 Kilo Übergewicht und Laptop-Gucker. Also irgendwie passt es gerade nicht.
Dass er wirklich die Fans jetzt schon unbekannterweise persönlich angreift, ist schon zeigt, dass das Nervenkostüm schon gewissermaßen
lang liegt.
Also, dass er wahrscheinlich auch so langsam mit dem Latein am Ende, aber dass er sich auch vielleicht fragt, was kann ich jetzt noch machen, um diese Abwehr gerade bei Standards irgendwie noch zu stabilisieren? Der HSV ist mit 7 Kopfballgegentoren die schwächste Mannschaft der Liga in dieser Hinsicht. Und letztes Jahr waren wir mit einem Kopfballgegentor in 34 Spielen die stärkste Mannschaft hinten, was das angeht. Und das ist ja komplett spiegelverkehrt. Und wir haben ja hinten mehr oder weniger, bis auf Bates, Gattuso, Homie, die gleiche Innenverteidigung stehen. Also die Jungs, die letztes Jahr alles weggeräumt haben hinten, die können ja jetzt nicht auf einmal um 180 Grad schlechter geworden sein und alles verlieren.
Ich glaube, dass Dieter Hecking nicht mit seinem Latein am Ende ist. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube, dass er halt unser größter Faustpfand ist im Aufstiegsrennen. Und gerade bei so einer Krise, und vor allen Dingen die Mannschaft steht ja auch immer noch hinter ihm, ist ja schon so, dass jetzt, würde ich sagen, Großteile der Mannschaft oder der Spieler ihm noch vertrauen. Und
ja, das haben wir schon gesehen. Ja. Sie haben sich ja Mühe gegeben, haben ja auch fairerweise okay gespielt. Es wäre keine schlechte Leistung, aber es fehlt eben das gewisse Etwas und hinten anfällig.
Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass er jetzt ein Stück weit ruhig bleibt, und eigentlich ist es ja auch positiv. Er stellt sich total schützend vor seinem Spieler Gideon Jung, indem er halt irgendwie die Aufmerksamkeit so ein Stück weit ablenkt auf sich irgendwie, und wir diskutieren jetzt ja auch nur darüber.
Mourinho-Style.
Ja, genau. Ja. Und ich denke mal, das wird Jung ihn auch hoch anrechnen und einige andere Spieler auch. Also von daher glaube ich, unterm Strich war das jetzt gar nicht so verkehrt, auch wenn es irgendwie fragwürdig ist.
Nein, ich finde es ja auch lustig, ist ja super und ist irgendwie erheitern, und du hast ja recht, er zieht Aufmerksamkeit auf sich, und alles ist besser als dieses langweilige Wegmoderieren und Geknurre, sondern ich finde es eigentlich auch mal ganz gut, wenn er aus sich rausgeht.
Grausam ist, wir müssen weitermachen, wir müssen härter arbeiten im Training, und dann, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, dann gewinnen wir das nächste Spiel oder so eine Kacke, das bringt auch keinen weiter, also von daher.
Ja, und es war ja auch, muss man ja auch mal sagen, es war ja klar, dass jetzt diese letzten beiden Spiele auswärts, was jetzt auch nicht unsere Stärke ist, scheiß Wetter, scheiß Plätze, griffige Stadien, jetzt Darmstadt schon wieder, dass das jetzt kein Zauberfußball wird. Kein Leckerbissen, wie man so schön sagt. Das war eben abzusehen, obwohl echt, ich fand, jetzt nach dem Sandhausen-Spiel hatte ich so einen Gedanken, habe ich so überlegt, krass, der HSV ist echt gar nicht irgendwie in dieser Liga überlegen. So. Was wir ja gedacht haben, so am Anfang, wovon wir ein bisschen geträumt haben nach dem 6-2 gegen Stuttgart, dass wir so durchmarschieren, und die haben ja auch immer davor gewarnt, man kann sagen, die haben es ein bisschen herbeigeredet, die haben immer gewarnt, ja, es kommen auch schlechte Phasen, und genauso ist es eingetreten, und um aufzusteigen, muss man einfach wirklich über sich hinauswachsen und diese engen Dinger halt auch mal gewinnen. Ist uns jetzt auch noch nicht so häufig gelungen, also, gegen Dresden, ne? Aber ja, es ist so, der HSV ist jetzt einfach nicht besser als der Tabellenachte. So, Sandhausen, guter Zweitligist, und das war, am Ende können wir uns überhaupt nicht beschweren über den Punkt.
Also Gato wird den Satz auch nicht gerne hören, aber der HSV hat gefühlt zurzeit so das Niveau der zweiten Liga ein bisschen angenommen, aber in dem Sinne, dass sie sich ein bisschen nach unten orientiert haben, und wie du gerade gesagt hast, eher das Niveau einer durchschnittlichen Zweitligamannschaft.
Ja, also immer noch eine Spitzenmannschaft, aber der zweiten Liga.
Genau.
Also mal ein bisschen überlegen, aber wenn wir jetzt mal Sandhausen, also am Ende müssen die eigentlich nach diesem Querpass von Jatta da noch kurz vor Schluss, müssen die eigentlich das 2-1 machen.
Ja, genau.
Haben dann noch so eine Kopfballchance, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber den hält Heuer Fernandes auch schon wieder unfassbar. Ja. So ein Kopfball, der eigentlich auch schon wieder drin war. Das war so eine Standardsituation. Deswegen, wir müssen da auch nochmal Abbitte leisten. Heuer Fernandes, haben wir gesagt, irgendwie strahlt er nicht so die Sicherheit aus, aber ist eigentlich Top-3-Torwart der zweiten Liga mit drei Mega-Paraden am Start gewesen. Und wenn jetzt der HSV nochmal verloren hätte, wäre die Situation nochmal ganz anders.
du brauchst jetzt auch einen Torwart, der gut ist. Also wenn du jetzt noch einen in der Kiste hast.
Aber ist er ja. Ist
ja,
er
ja, genau, ja, ne? Das ist ja gut. Und dann lieber auch am Anfang, wo wir alle Spiele gewonnen haben, dass er da mal so ein bisschen gepatzt hat. Also das Timing ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass er jetzt, je schlechter die Vordermänner wird, desto besser wird er und desto mehr wird auch gefordert und ist vielleicht auch im Spiel drin. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden mit ihm. Jetzt haben wir trotzdem nur 30 Punkte nach 17 Spielen, aber...
7 weniger als, also die Hinrunde ist ja jetzt um 7 Punkte weniger als in der Hinrunde letztes Jahr. Hoffen wir mal, dass es am Ende dann mehr Punkte sind. Aber puh, also
man merkt
ernüchternd auch, alles.
Jetzt, also ich hatte wirklich bis zum 1-0 das Gefühl, dass der HSV das Spiel im Griff hatte und auch sich dem Tor wirklich von Minute zu Minute angenähert hat. Aber dass dieses Gegentor, dieses ganze Konzept, auch vielleicht das Selbstvertrauen, was sich in den ersten 35 Minuten entwickelt hat, erstmal wieder komplett dahin ist. Und die haben bis zur 70. gebraucht, um sich da wieder irgendwie ins Spiel reinzufinden, ein bisschen auch an Sicherheit zu gewinnen, weil Sandhausen hatte kurz nach dem 1-0 und kurz nach Wiederanpfiff die Chancen zum 2-0. Und das zeigt ja auch, dass es auch dem HSV im Moment schwerfällt, mit einem 1-0 Rückstand umzugehen, dass die Beine da wieder wackeln und sich die Fragen wieder losgehen. Und da, glaube ich, beginnt auch langsam der Kopf mitzuspielen. Jetzt liegen wir wieder hinten, obwohl wir eigentlich stärker waren in der ersten halben Stunde. Ja. Und dann kommt diese Psychogeschichte langsam ins Spiel.
Ja, mir hat die Anfangsphase oder diese Phase so nach den ersten 10 Minuten echt gut gefallen, wo sie da wirklich handballmäßig die belagert haben.
Genau.
Und da muss ich jetzt auch nochmal einen loben. Timo Letschert, so im Rahmen seiner Möglichkeiten im Moment gesetzt, finde ich alles okay, hat sich wahrscheinlich dann auch übers Training angeboten, gefühlt jedes Trainingsspiel gewonnen und dann ist er jetzt einfach drin. Und der hat sich als einziger so ein bisschen anders geäußert als alle anderen. Der hat gesagt, nee, also der Punkt ist für mich Enttäuschung pur. Ich spüre nur Enttäuschung und Frust.
Ja.
Und das ist irgendwie geil, finde ich. Also nicht dieses schöne Gerede, sondern das gefällt mir echt gut. Also Letschert, bester Mann, gehört auf den Platz. Und da kommen wir auf ein anderes Thema noch zu sprechen. Dieter Hecking ist ein ganz großer Verfechter davon, dass ein Innenverteidiger Linksfuß ist und der andere Rechtsfuß, ne, um dem Pressing zu entgehen, beziehungsweise den Deckungsschatten nicht zu groß oder zu klein werden zu lassen. Naja, ihr wisst, was gemeint ist. Also du hast natürlich ein größeres Feld mit zwei Innenverteidigern mit unterschiedlichen Füßen, was du bespielen kannst im Aufbau, als wenn du sozusagen zwei Gleichfüßige hast. Und deswegen zum Beispiel können ein Rick van Drongelen und Everton nicht zusammenspielen.
Interessant.
Aus deiner Philosophie, ja.
Krass.
Wird nie passieren. Und wenn ja, dann gehst du immer das Risiko ein, dass du etwas leichter gepresst werden kannst. Also deswegen, solange Letschert spielt, kann es nur Everton oder van Drongelen geben oder auch wieder Gideon Jung, auf den Hecking ja große Stücke zu halten scheint. Aber Letschert, glaube ich, gerade ist gesetzt, um jetzt mal aufs Spiel gegen Darmstadt vorauszuschauen. Und auch gesetzt sein wird, wenn er fit bleibt, Hinterseher. Endlich wieder eine Bude gemacht, war wie auch immer.
Bis zur Bude nicht zu sehen, mehr oder weniger, fand ich.
Ich fand ihn irgendwie ganz gut. Ich mag irgendwie die Bewegung, die er macht. So, also im Vergleich zu Bobby Wood ist er halt deutlich präsenter, also auch wenn er jetzt schon, nicht Chancen hat oder so, sondern holt sich die Kugel auch manchmal so ganz rechts, obwohl man dann auch denkt, okay, da wird jetzt eh nichts draus, aber wenigstens ist er bemüht und legt ab, hat so typische Stürmerbewegungen. Also ich finde ihn schon, ich habe immer ein ganz gutes Gefühl, wenn er spielt, ehrlich gesagt. Von wem ich ein bisschen enttäuscht bin, war Harnik. Das war so fast sein schwächstes Spiel. Hatte zwei Abschlüsse, der eine, der auf der Linie geklärt wird und der Kopfball, den er viel geiler machen kann. Ja. Entweder runterdrücken, weiß er ja eigentlich, oder halt dahin, woher die Flanke kommt, aber er macht ihn hoch und in die Torwartecke. Und davon abgesehen auch nicht so ganz auffällig, wie man es von ihm gewohnt ist.
Was sagt ihr denn jetzt nächstes Spiel? Jung drin bleiben oder wie wäre so eure Aufstellung?
Ich würde Jung jetzt mal rausnehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass das ein bisschen an ihn rankommt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, als wir so richtig happy mit Jung waren. Das war in der Innenverteidigung, ne? Das war so Anfang der Saison in der Innenverteidigung.
Ja, aber mit Rick hat er da den Ball an dich gehalten und gut Tempo aufgebaut und so. Es war eigentlich schön. Schöne Zeiten damals.
Also in der IV kannst du ihn bringen, auch nach wie vor, finde ich. Da hat er Zweitliganiveau im defensiven Mittelfeld. Ich finde ihn ganz schwach einfach, wenn er auch Platz hat vor allem, weil er dann immer drauf tritt und meint, sozusagen irgendwie einen Bogen schlagen zu müssen und noch mehr Ruhe auszustrahlen. Aber dadurch macht das eigentlich eher noch gefährlich. Also er kann gar nicht mit Platz umgehen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. So fein muss da spielen. Der hat jetzt seinen Denkzettel gekriegt, wenn du es so nennen willst, oder seine Pause. Und braucht er eine Pause? Also die spielen einmal pro Woche, sehe ich nicht so. Überspielt sein kannst du nicht. bei dem Pensum. Deswegen,
also es war auch deutlich mehr Tempo drin, nachdem Kittel und Fein drin waren.
Ja, also
das war viel, viel besseres Pressing und viel, viel mehr Anlaufstellen im Offensivbereich.
Also Fein muss wieder auf die 6 und dann finde ich, sollte Everton, wenn er jetzt endlich fit ist, kannst du ihm jetzt nicht das Vertrauen nehmen. Ich denke immer, die Brasilianer sind auch so ein bisschen sensibler und so ein bisschen... Die brauchen so ein bisschen Samba und du kannst jetzt nicht, du musst umarmen. Du kannst jetzt nicht, kommen und sagen, Everton, du hast dich abkochen lassen gegen den verrückten Innenverteidiger von Sandhausen. Du bist wieder draußen, das kann es nicht sein. Ansonsten war die Leistung okay. Deswegen weiterspielen. Rick muss sich jetzt da durchbeißen, in der Winterpause, in der Vorbereitung wieder Vollgas geben, wie wir ihn kennen, und dann greift er wieder an. Aber jetzt spielst du hinten erstmal mit Everton und Letschert weiter.
Schade eigentlich, weil laut Transfermarkt, natürlich unverbindliche Website, aber hat er seinen Marktwert von 3,5 auf 8 Millionen gesteigert.
Rick?
Vor allem aufgrund seiner Leistung in der U21 der holländischen Nazio, dass er da richtig abliefert.
Ich finde ihn auch super stark. Also.
Er wird im Moment laut Transfermarkt, wie gesagt, mit 8 Millionen ungefähr gehandelt.
Er wird auch wieder reinkommen. Ich glaube, dass Dieter total auf ihn baut und er erwartet jetzt einfach dann in der Vorbereitung einen Sprung von ihm und dann wird er wieder dabei sein.
Er ist 21, hat jetzt mal einen
Lauf. Ja.
Ich glaube, wenn Everton jetzt...
Ich glaube, Letschert ist derjenige, der reinstößt, wenn einer schwächelt. Aber wenn alle top sind, ist Letschert nicht mehr drin.
Ah, Everton, ne? Ist drin.
Everton ist drin und...
Everton und dann...
Ja, und dann ist, ja, haben wir halt diese rechts-links Fußkombination.
Ja, ja, das ist natürlich
die Reliku.
Ja. Also dann würde ja eigentlich dann für Everton Netchard sprechen dann, ne?
Ja, nein, stimmt. Und dann hast du kommunikativ natürlich, dann können sie die ganze Zeit holländisch brüllen da hinten.
Everton Netchard meinst du, oder?
Nee, Letschert von Drongelen, ja, genau, dann wäre eine Möglichkeit. Aber gucken wir mal, weil Everton sich ja, wenn es stimmt, was zum Beispiel unsere Quellen aus Nürnberg sagen, sich permanent verletzt und es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, wenn er wieder wegbricht. Deswegen, solange er jetzt fit ist, spielen. Also für mich nur jetzt einfach von Spiel zu Spiel. Es zählt jetzt nur noch Darmstadt, danach ist echt lange Pause. Und da Everton Letschert, Leibold gesetzt, wieder ein super oder okayes Spiel gemacht, aber immer noch überdurchschnittlich. Der liefert einfach ab, der Junge. Und drei Kreuze, dass er fit bleibt. Narei macht es jetzt auch echt gut, muss man sagen, finde ich. Hat sich da eingearbeitet und gehörte eigentlich immer noch zu den Aktivposten so in den letzten Spielen.
Hat er gut gemacht. Also für Aushilfe auf rechts hinten hat er es ordentlich gemacht. Ja.
Dann ist Jung jetzt mal raus. Also wenn alle anderen Denkzettel kriegen, wenn Fein Denkzettel kriegt, dann kriegt Jung jetzt auch einen Denkzettel. 1:1 Tausch. Aaron Hunt fand ich jetzt nicht so schwach, wie er in so einigen Chats und Foren gemacht wurde. Ich fand ihn eigentlich fehlerfrei.
Ich würde ich würde Aaron Hunt rausnehmen und würde Kittel bringen und würde Aaron Hunt nämlich so zur 60., 70. vielleicht bringen, weil da war eigentlich fast immer gut, wenn er reingekommen ist.
Immer, und so weißt Mitte, du, wen du da rausnehmen kannst? Da kannst du Duziak rausnehmen, weil der wird immer wegen Kraftproblemen in der 65., 70. rausgenommen, was auch nicht sein kann, aber bis dahin spielt er gut. Deswegen könntest du eigentlich... Dudelsack, wie wir ihn immer spaßeshalber nennen, Duziak, spielen lassen und dann in der 60., 65., 70. für Aaron Hunt rausnehmen. Sonny Kittel sich auch gesetzt. Jatta war wieder gut. Also klar, den einen Fehlpass, aber sonst total viele coole, öffnende Bälle. Also richtig guter
Man
Spieler geworden.
Ich habe auch gemerkt, er hatte links außen mit Diekmeyer als rechten Verteidiger auch einen ähnlich schnellen Spieler, sodass Jatta wirklich öfter gezwungen war, auf die rechte Sturmseite auszuweichen, weil er gemerkt hat, da kommt er mit den Sprints allein nicht weiter gegen Dennis.
Gut, dass du es ansprichst. Dennis Diekmeyer auch, ich meine, nicht zuletzt, weil er Gast war hier im Podcast mit Dana, die übrigens auch zu sehen waren, ne? Habt ihr sie gesehen?
Pinken Mützen.
Ja. da werden wir den Screenshot sicherlich in ihrer Story bald noch sehen, aber Dennis super gespielt. Also erstens, diese positive Körpersprache hat mich wahnsinnig gemacht. Also die Stimmung war halt super bei Sandhausen. Die haben sich krass gepusht. Jeder Zweikampf wurde abgeklatscht und so muss es natürlich sein. Und dann hat er Sonny Kittel abgelaufen. Mit 3 Sekunden vorher war klar, was passiert, dass er ihn da weggrätscht. Und genau, es war so vom Timing perfekt. Hat er ihm auch noch ordentlich einen mitgegeben, was vielleicht gar nicht so nötig war. Sonny Kittel lag dann auf dem Boden und hat Dennis ihn erstmal richtig zusammengestaucht da an außen und Kittel keinen Ton gesagt, aber es ist natürlich geil irgendwie.
Ja, da merkst du auch, wenn eine Mannschaft einen Flow hat, ne, alle klatschen sich ab und dann läuft's halt einfach so und ich glaube, das ist auch so eine, oder muss eine Stärke von Sandhausen sein, weil so über Fußball können sie nur bedingt kommen und dann kommen sie halt über diesen krassen Team-Spirit und das ist das, wo was ich mir so sehr wünschen würde, halt auch beim HSV, wo total viel Luft nach oben ist.
Spirit ist aber gut, was man so hört. Also sie verstehen sich schon gut. Ist nicht mehr so wie früher, wo einer zum Geburtstagsessen einlädt und es kommen zwei. Das gab es ja wirklich mal, sondern es ist jetzt mittlerweile ein guter Spirit. Aber es ist ja auch klar, dass wenn du fünf Spiele jetzt fast ohne Sieg, ne?
Ja, vier.
Vier ohne Sieg, ja. Die Stimmung ist immer kacke, wenn du nicht gewinnst.
Ich dachte, das
drei,
wäre mehr.
Drei. Osnabrück.
Dresden war der letzte Sieg.
Genau, dann kam ja Osnabrück auswärts, glaube ich.
Niederlage, gegen, unentschieden. Heidenheim.
Drei Spiele, ja.
Ja, deswegen, es ist ja klar, wenn du geil spielst, dann Sandhausen zum Beispiel seit 6 Spielen unbesiegt, unter anderem Stuttgart geschlagen, dann ist natürlich immer die Stimmung geil, automatisch und die Stimmung kann überragend sein, aber wenn du dann verlierst, das geht ja auch, oder ging ja auch Paderborn am Anfang der Saison nicht anders, dann leidet dann auch so ein bisschen die Atmosphäre und es werden die Hände wieder gehoben, wo seid ihr, bietet euch an. Ja. Die klassischen Mechanismen der Negativspirale. Ja, wäre schon derbe wichtig, wirklich, also heute Abend spielt Stuttgart, wenn die gewinnen, rückt der HSV oder rutscht der HSV auf Platz 3, was echt bitter ist, so gefühlt, wenn man überlegt, was für eine beschissene Hinrunde eigentlich Stuttgart spielt und wie viele Punkte die haben liegen lassen, dass da der HSV sozusagen noch hinter ist, fühlt sich wie eine verpasste Chance an und dann ist gegen Darmstadt der Sieg Pflicht, weil sonst hast du eine richtig stressige Winterpause, wo alles kritisch beäugt wird auch, ne?
Darmstadt ist nun echt auch wirklich, ne? Haben 19 Punkte.
Ich sag diesmal gar nichts zum Gegner, habe ich gedacht. Ich sag einfach gar nichts.
Ja, sag doch mal, wir hauen sie weg zum Beispiel. Die sind scheiße. Was wäre mit irgendwie...
Ja, wir haben die scheiß Lilien, hauen wir weg. Gramotzes ist ein Blinder.
Ja, Gramotzes wirklich. Der war am ersten Spieltag, ging da schon überhaupt nicht durch den TÜV. Aber also ich...
Da haben wir in der 96. noch durch einen Handelfer das 1-1 gemacht.
Ja.
Ja, was hat Jonas Bolt gesagt? Jonas Bolt hat gesagt, wir brauchen mal wieder einen Brustlöser.
Ja, also hat er nicht Unrecht. Also ich meine, die letzten 6, 7, keine Ahnung was Spiele, einfach sehr, sehr bescheiden gespielt. Und jetzt wäre es mal wichtig, dass du auch mal einzeln in Führung gehst. Wann haben wir das letzte Mal geführt? Das ist so, so lange her. Wir mussten immer im Rückstand hinterherlaufen und das nervt einfach. Das
ist nicht unser Ding.
Nee, so gar nicht. Und wir müssen einfach so eine 5. Minute mal zack, 1-0 schießen und dann läuft's auch. Dann kommt auch das Selbstvertrauen wieder zurück. Ich denke schon, dass es gegen Darmstadt jetzt mal an der Zeit ist. Wie hat Darmstadt jetzt das letzte Spiel gespielt?
Aber wenn die einzige Begründung ist, dass wir gewinnen, dass es mal wieder an der Zeit ist, das ist halt irgendwie so...
Ja, aber wenig. Die Hauptbegründung ist, dass es Darmstadt ist. Ich meine, die haben gegen Wiesbaden 0-0 gespielt, den Spieltag zuvor.
Also da ist ein Siegpflicht. Ich habe ja tatsächlich vor Sandhausen habe ich gesagt, dass ich einen Punkt mitnehmen würde und irgendwie tue ich das jetzt auch. Also finde ich okay so den Punkt, aber gegen Darmstadt akzeptiere ich den Punkt nicht. Da müssen 3 her, auch wenn die Quote, um kurz noch darauf zu kommen, bevor wir hier Abbruch machen, obwohl die Quote wahrscheinlich nur 1,75 sein wird.
Was denkst du, Bones?
Ich tippe Darmstadt 1-6.
Jetzt eine seltene Geldanlage-Empfehlung, habe ich lange nicht gemacht. Aber jetzt ist es wirklich an der Zeit, euer Weihnachtsgeld nochmal aufzubessern. Ich empfehle euch mit 100 bis vielleicht 500 Euro, wer es hat, auf den HSV zu setzen. Die Quote ist 1,85.
Oha.
Also ich denke, das ist wirklich mehr als fair.
Ja.
Wenn man mal bedenkt, HSV gegen Darmstadt, zwar auswärts, aber
zahlt ihr Weihnachtsgeld bei Zwillingsherz?
Nein, natürlich nicht.
Nee. Wer zahlt eigentlich noch Weihnachtsgeld? Weihnachtsgeld?
Wenn wir gegen Darmstadt gewinnen, dann ist vielleicht wieder ein bisschen Geld da.
Ja. Ja, ja, ja. Dann wird aus der privaten Schatulle was rausgeholt. gut, lassen wir uns überraschen. Also Geldanlage habt ihr gehört. Meldet euch dann bei Gato, falls es nicht stimmen sollte. Und das wollen wir jetzt nochmal ganz kurz machen. Wir haben ja schon wieder so super viel Feedback gekriegt. Eigentlich habe ich jetzt gar keine Zeit mehr, aber das machen wir jetzt nochmal ganz kurz. Das klappt ja auch im Moment richtig gut mit unseren Facebook-Posts und euren Reaktionen und Kommentaren. Dafür mal vielen Dank, das bockt
eigentlich,
natürlich.
Eigentlich können wir mal einen Insta-Post immer machen, ne? Ich meine, wir machen immer nur einen Facebook-Post.
Du hast Bones macht eigentlich immer die Facebook-Posts und du hast ja das Insta.
Habt ihr die Zugangsdaten nicht?
Du hast die Insta gemacht,
nee. Ich bin der Einzige, der hier so ein Login hat.
Jungs, ich habe es fast zwar vergessen, ich kann es mal erneuern und dann kannst du einfach posten.
Also man muss sagen, wer am meisten unsere Facebook-Posts kommentiert, ist Kai, aber Danach kommen auch noch ganz viele, unter anderem von Gabi, die sich gefreut hat, dass so viele Emotionen letzte Folge da waren. Clemens hat gesagt, nice Folge. Dennis Walter, einer unserer treuesten Hörer, freut sich immer schon vorher, bevor die online ist. Und Nils Warnig hat gesagt, die HSV-Seele kann die ruhige Kugel schieben, einfach nicht so gut. Da hat er natürlich irgendwie recht. Und ihn wurmt dieses Gefühl, es läuft einfach nicht. Wir haben einen Shoutout bekommen vom Nur der HSV-Podcast, den geben wir an dieser Stelle zurück. Die haben gesagt, hört euch keine HSV-Podcasts an, jetzt in dieser Zeit mit der schlechten Stimmung, außer HSV, meine Frau. Vielen Dank, das war natürlich sehr nett. Und Nils hat noch gefragt, was wir denn glauben, welcher ausrangierte Stürmer aus der ersten oder zweiten Liga könnte zum HSV passen. Ganz kurze Antwort.
Ich glaube, Terodde tatsächlich. Also wenn wir ihn kriegen würden, brauchen wir einen Brecher.
Offensiv, ja, also wir brauchen einen Klos-Klon.
Ja. Ja, genau so.
Das ist Terodde.
Also fällt mir wirklich.
Gregoritsch oder Terodde finde ich auch. Das wären zwei Stürmer. Ansonsten ist, glaube ich, vor allem ein RV gesucht momentan. Ja, lassen wir uns überraschen. Und wie gesagt, kommentiert gerne wieder mit. Da gibt's Bones zu
heben. Eine allerletzte Sache noch. Nochmal danke ans Volksparkett, dass wir nochmal dort da sein durften vor dem Heidenheim-Spiel.
Ja, richtig.
Hat sehr viel Spaß gemacht und immer wieder gerne. Leider kein so gutes Ergebnis, aber nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Hatten wir letzte Woche vergessen.
Ja, stimmt. War witzig, ne?
Ja, ich war leider krank, aber ich habe schon gehört, ihr habt einen sehr guten Job gemacht. Die Leute reden immer noch davon, von dem Auftritt.
Ich schwärme immer noch her. Ja.
Also, wir hören uns nächste Woche. Nur der HSV. Ciao.
Ciao. Ciao.
Uhr, der Hamburg 2 Verkehr mit Edeka. Achtung Autofahrer auf der A1 Hamburg Richtung